Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ist doch toll, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können, gemeinsam Lieder singen, und das tut der Seele, unser Herz einfach gut, zusammen zu sein, zur Ehre unseres Herrn zu singen. Und wir haben gerade etwas ganz Gewaltiges gesungen. Ein Liebeslied. Ist euch das aufgefallen? Herr, ich gebe dir mein Herz. Wow. Die letzten Sonntage, wo ich hier gewesen bin, in den vergangenen Monaten, haben wir uns oft Gedanken gemacht über den König David. König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich glaube auch, und das finde ich so wertvoll am Wort Gottes, dass Gott auch heute noch sich danach sehnt, Menschen, Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Kleinkinder, dass sie mit ganzem Herzen diesen lebendigen Gott persönlich finden, erkennen, nachfolgen und immer wieder auch zum Ausdruck bringen: Jesus, ich hab dich lieb. Und in diesem alten Buch lese ich schon, nicht nur das hier, sondern ich habe einige Bibeln zu Hause, aber lese schon seit 45 Jahren. Und ich muss bekennen, ich finde immer wieder was Neues. Und manche Geschichten habe ich schon vielleicht x-mal gelesen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Aber da bin ich erstaunt, wie das Wort Gottes so lebendig ist und wirkt. Sind ja nicht nur einfach Buchstaben oder Geschichten, sondern der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der hat sich was ausgedacht, uns diese normalen Lebensgeschichten mitzuteilen, gewirkt durch seinen Heiligen Geist, dass wir erkennen, welche Botschaft er uns vermitteln will. Damals wie auch heute. Christoph, du hast schon erwähnt, wir werden den Saul ein wenig anschauen, so seine Sonnen- und Schattenseiten. Und ich glaube, du und ich, jeder sehnt sich nach den Sonnenseiten des Lebens, wo wir uns einfach drin baden können, wo es uns gut tut. Und dann fällt es uns auch leichter zu sagen: lieber Papa im Himmel oder lieber Vater oder Jesus, ich hab dich lieb. Danke für das Leben, das du gibst. Danke, dass ich in dem Haus, das du mir gegeben hast, in deinem Leib, dass ich darin leben darf. Aber wir alle, du und ich, wenn wir ganz ehrlich sind, uns den Spiegel vorhalten, da gibt es auch neben den schönen Sonnenseiten des Lebens auch einige Schattenseiten, über die man am besten gar nicht redet und gar nicht so wahrhaben will. Aber die gibt es. Und ja, die gab es auch bei König Saul. Aber zuerst wollen wir mal die Sonnenseiten betrachten. Und dafür wollen wir noch kurz beten. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus, wir danken dir für die Möglichkeit, heute Morgen auch dein Wort zu studieren. Wir preisen dich für deine Gegenwart und kommen zu dir und bitten dich, Herr, öffne du unser Herz, wie wir es gerade auch gesungen haben. Unsere Herzen gehören dir, und erleuchte du unseren Verstand durch deinen guten Heiligen Geist der Wahrheit. Wir danken dir, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Wir beten dich an und danken dir für deinen Segen, denn du bist treu. Amen. Damals, in der Zeit der Könige, es war eine sehr, sehr bewegte Zeit. Und da gab es einen Prophet, einen Priester, Samuel, Name bedeutet von Gott erbeten, und der leitete damals das Volk Israel. Samuel, dieser Prophet, stand für Gerechtigkeit, für Wahrheit. Das war so seine Lebenseinstellung, die Wahrheit, neutestamentlich gesprochen, die Wahrheit in Liebe zu bekennen. Aber auch Samuel kam in die Jahre und er wurde älter, und da konnte er so irgendwann dann seinen Priesterdienst nicht mehr ausführen, und irgendwie hat er den Eindruck gehabt, ja, meine Söhne, die machen einfach weiter. Ich meine, der Gedanke ist ja nicht schlecht, ne? Für jeden, weiß nicht, wenn du eine Firma hast, dann denkt man ja auch, ja gut, eines Tages, ne? Meine Kinder, die machen das vielleicht weiter. Das ist nicht unbedingt der Fall. Denn die Söhne von Samuel waren nicht gottesfürchtig. Sie haben sich nicht darum gekümmert, was in der Bibel stand, was man ihnen weitergesagt hat und so. Und ich denke, das muss für den Papa Samuel unwahrscheinlich schmerzhaft gewesen sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja Mensch, warum ist das so geschehen? Letztendlich hat Gott ja keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Jeder Mensch muss sich selber entscheiden, ob er Gott nachfolgen will oder nicht. Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen, egal wie alt du bist. Aber sie suchten, seine Söhne suchten damals nur den eigenen Vorteil, können wir lesen, und sie beugten das Recht. Das war sehr schmerzhaft, dass der Papa diesen selbstsüchtigen Lebensstil der Kinder sehen musste, mit ansehen musste. Ich glaube, da leidet man einfach drunter. Und das war damals nicht nur den Papa Samuel bewusst, dass seine beiden Söhne nicht den Weg des Herrn gingen, sondern ziemlich selbstsüchtig waren. Auch vor dem Volk war das offenbar. Und so kamen dann eines Tages die Ältesten zu Samuel und forderten einen König. Wir lesen hier, da heißt es, du bist alt geworden, also Samuel, deine Söhne folgen nicht deinem Beispiel, setz deshalb einen König für uns ein, damit er für Recht bei uns sorgt, wie es bei allen Völkern üblich ist. Ich denke, das muss den Samuel, den Propheten, ganz schön geschmerzt haben, dass die Leiter des Volkes Gottes zu ihm gekommen sind und irgendwie eine Absage an Gott ihm vorgegeben haben, dass wir wollen einen König. König wie alle anderen heidnischen Völker um uns herum. Und so zog sich der Samuel ins Gebet zurück, hat das vor Gott ausgebreitet, können wir in der Bibel lesen. Und dann lesen wir auch weiter, weil er Gottes Rat suchte. Da sagte er Gott zum Herrn, da sagt Gott zu Samuel, hör auf alles, was sie dir sagen, denn dieses Volk lehnt nicht dich ab, sondern mich. Ich soll nicht mehr länger König sein. Hier sagt Gott zu Samuel, du Samuel, nimm es nicht persönlich, zieh dir diese Jacke nicht an. Das Volk will mich nicht mehr, das betrifft nicht dich, sondern mich, sagt Gott. Sie wollen nicht mehr meinen Gedanken nachfolgen. Und dann war es natürlich Samuels Pflicht, den Willen nachzugeben, einmal vom Volke und das, was Gott auch gesagt hat, gib ihnen einen König. Aber er hat doch ganz klar gesagt, hey, liebe Leute, wenn ihr einen König wollt, dann bezahlt ihr einen ganz schönen Preis. Er wird eure Kinder und Söhne und Töchter nehmen, er wird Geld von euch nehmen und ihr müsst Ernteerträge abgeben und so weiter. Wenn wir uns Gedanken machen, so ein Königshaus, ich habe mal gelesen, 2019, das Königshaus in England, wenn ich mich da nicht getäuscht habe, hat damals ungefähr 80 bis 90 Millionen gekostet. Das ist eine Menge Geld. Aber Samuel hat das den Leuten gesagt, wenn ihr das unbedingt so wollt, okay, und er wird auch eure Kinder nehmen und Krieg mit den führen und so weiter. Ja, es kann durchaus sein, dass das Volk Israel damals vergessen hat, all die Segnungen, die sie mit dem lebendigen Gott erfahren haben. Und ich denke, das war sehr schmerzhaft. Das Volk wollte nicht mehr auf Samuel hören. Das war schwierig. Und dann lesen wir in der Bibel von Sauls Biografie. Wenn er heute Nachmittag mal Zeit nimmt, vielleicht eine Stunde oder zwei, im 1. Samuel, Kapitel 9, bis zum Schluss dieses Buches, ist so die Lebensgeschichte von dem König Saul aufgeschrieben. Sehr interessant auch zu lesen. Wir werden heute Morgen nur ein paar Stichworte raussuchen. Der Saul stammt von dem Stamm Benjamin. Das war der kleinste Stamm im Volk Israel. Und sein Vater, der Kisch, der war ziemlich reich, der war wohlhabend, der hat viel Knete gehabt und einen guten Ruf. Und dann sehen wir natürlich auch, dass er, dann lesen wir auch diesen Vers, im ganzen Land sah niemand so gut aus wie Saul. Hey, das war ein ganz smarter, hochgewachsen, kernig war er, Saul war stattlich und kräftig und einen Kopf größer als alle anderen vom Volk Israel. Wow, das war ein Mannsbild, so richtig. Hat bestimmt so die Herzen der Frauen damals höher schlagen lassen, diesen schönen, stattlichen Saul zu sehen. Und das ist ja auch vollkommen okay. Schauen wir uns mal so seine Sonnenseiten ein bisschen an. Genau. Und zwar war das so, dass eines Tages von dem Vater Kisch ein paar Esel verloren gegangen sind. Kapitel 9, 3 und 4. Und der Papa sagte zu ihm, hey Saul, mach dich mal auf den Weg und such mal diese Eselinnen, wir brauchen die unbedingt und so weiter. Dann ist er mit seinem Knecht rumgelaufen, hat die Esel gesucht, aber leider nicht gefunden. Und das hat eine längere Zeit auch gedauert. Und dann hat sich Saul Gedanken gemacht, er hatte ein Mitgefühl. Ich finde das ganz toll, dass sich der Sohn Gedanken gemacht hat über seinen Papa, Kisch. Denn Saul hat gedacht, mein Papa sorgt sich bestimmt jetzt um mich oder um uns. Bin schon tagelang unterwegs und irgendwie macht er sich bestimmt Sorgen. Und das stimmt. Ein paar Verse weiter können wir lesen, dass sein Vater sich wirklich Sorgen gemacht hat um seinen Sohn. Also sehen wir hier ein bisschen Empathie von diesem jungen Mann Saul genannt. Und das fand ich also ganz toll. Und er hat dann zu seinem Knecht gesagt, komm, lass uns nach Hause gehen. Mein Vater ist reich, er braucht auch nicht unbedingt die Esel und so. Aber da war sein Diener, und das finde ich auch ganz interessant, sein Diener hat gesagt, hier gibt es einen Seher, also einen Prophet, der kann uns vielleicht helfen und auch mitteilen, wo die Esel geblieben sind. Und ich fand das auch toll, dass hier der Saul, obwohl er ja von seiner Position ziemlich weit oben war, der Sohn eines stinkreichen Mannes, lässt sich von einem Diener, der untergeordnet ist, etwas sagen. Ich finde das stark. Er hätte auch sagen können, hey, wer bist du und wer bin ich? Wir gehen jetzt nach Hause. Mein Wort gilt. Du bist nur Knecht, kleiner Mann. Nein, hat er nicht. Ich finde das eine sehr schöne Sonnenseite von Saul, muss ich sagen, dass er da ein offenes Ohr hatte für seinen Diener. Und Saul hatte gesagt, du, ich habe keine Kohle, ich habe keinen Schekel in meiner Tasche und normalerweise musst du den Propheten immer etwas geben, dass er dir einen Rat gibt oder so. Und dann sagt sein Diener, du, ich habe noch so einen Viertel Schekel in meiner Tasche gefunden, wir gehen mal hin. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und haben den Propheten gesucht und Tatsache auch gefunden. Und dann wurde der Saul eingeladen zu einem Fest. Da waren ungefähr so 30 Leute versammelt. Ups, genau. Und Samuel hat diese Einladung an Saul ausgesprochen, hat gesagt, komm zu diesem Fest. Und bestimmt hat sich der Saul gewundert, denn als er da angekommen ist, da hat der Samuel so Sätze gesagt wie, na, die Eselinnen, die sind schon gefunden, mach dir keine Sorgen. Überhaupt brauchst du dir keine Sorgen machen. Alles, was du siehst, wird dir gehören. Und der Saul hat gesagt, was? Hey, du kommst aus dem kleinsten Stamm Israel, wie kannst du als der Prophet Samuel das zu mir sagen, dass mir mal alles gehört? Da wusste Saul noch nicht, dass er König werden sollte, aber Samuel wusste das schon. Und die nächsten Tage dann, als sie dann losgehen sollten, da hat dann der Prophet Samuel den Saul gesalbt zum König, zum ersten König Israels. Das fand ich wirklich interessant. Samuel war sehr bescheiden. Er ließ sie etwas sagen und er war auch bescheiden. Als er dann zurückgekommen ist zu seiner Familie, da lesen wir von einem Onkel. Und dieser Onkel war ein bisschen neugierig, denke ich mal. Er dachte, na, wie war's denn so? Du hast doch den Propheten Samuel getroffen. Was hat er denn gesagt? Ich find's interessant, dass Saul nicht sagt, dass er gesalbt wurde. Hier sehe ich auch ein Stück Demut, ein Stück ja, Bescheidenheit. Er hat ihm gesagt, ja, wir haben die Esel gesucht, wir haben den Propheten getroffen und er hat uns gesagt, ja, sie wurden gefunden und so weiter und so weiter. Und das fand ich also sehr interessant. Also hier die Sonnenseiten des Königs des Sauls. Und dann war es so, als er eingesetzt wurde als König, da gab es einige Leute unter denen, die haben gesagt, was, von denen? Wie soll der uns helfen? Sie hatten nur Verachtung für ihn und brachten noch kein Geschenk. Ich meine, das ist nicht einfach, sowas zu erleben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass sich jemand verachtet hat, vielleicht nicht so krass, vielleicht auch gesagt hat, ja, wie kannst du uns helfen? Wie kannst du uns aus der Patsche raussuchen, aushelfen? All diese Dinge, vielleicht nicht so heftig erlebt, das kann durchaus sein, aber dass man dich nicht akzeptiert hat, und ich glaube, das ist ein ganz blödes Gefühl, nicht für voll genommen zu werden von deinem Gegenüber. Das tut tief weh. Und denk dran, Saul war schon zum König gesalbt, noch nicht offiziell bekannt gegeben, aber er wusste, er wird der erste König Israels sein. Er hätte aufgrund seiner Autorität sagen können, hey Leute, ihr lebt nicht lange. Ihr werdet irgendwann geköpft. Hätte er tun können. Als König alle Möglichkeiten. Aber ich fand auch diesen Satz ganz toll. Der Nachsatz, doch er, Saul, tat so, als hörte er nichts. Eine feine Wesensart. Wir müssen nicht auf alles reagieren, was uns Leute mal sagen oder manchmal so ganz nebenbei so auf ein Tablett präsentieren, was sie vielleicht uns immer so sagen wollen. Wir müssen nicht jede Jacke anziehen, die uns hingehalten wird, sondern manchmal müssen wir auch lernen, über diesen Dingen auch zu stehen. Manchmal ist es ganz gut, dieses Ohr weit aufzumachen und das noch viel größer aufzumachen, dass solche Worte einfach durchrauschen können und nicht unsere Seele belastet oder unsere Gedankenwelt, dass wir irgendwann zu einer schäbigen Entscheidung kommen. Dazu neigen wir manchmal auch. Ich finde es interessant, dass Gott hier auf das Verlangen seines Volkes eingeht und er sagt, okay, ihr wollt einen König, ihr bekommt einen König. Machen wir weiter. Wenn wir die Geschichte von Saul lesen, könnte es passieren, dass du denkst, okay, Saul war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dem muss ich widersprechen. Stimmt nicht. Es gibt ganz klare Verse, dass der König Saul war die erste Wahl des lebendigen Gottes für den ersten König Israels. Das war nicht so, dass er gesagt hat, ich nehme jetzt mal Saul und irgendwann nehme ich David. Nein, überhaupt nicht so. Saul war wirklich der von Gott Auserwählte. Und dann lesen wir auch, dieser Vers, Samuel hatte ein Gefäß mit sich, mit Öl, er goss das Öl auf Sauls Haupt, küsste ihn und sagte, hiermit hat der Herr dich zum Anführer seines Volkes gesalbt. Das ist enorm. Und auch innerhalb der Familie, als er dann die ganze Familie hat zusammenkommen lassen, die verschiedenen Stämme und so, wurde es deutlich, Saul wird der neue König. Und alle haben gerufen, jawohl, preist den Herrn, wir haben einen neuen König, super. Aber Gott hat den Saul nicht nur berufen als König, sondern hat ihm auch drei Begleiterscheinungen mitgegeben, um ihn deutlich zu machen, lieber Saul, dein Dienst, deine Verantwortung, dein Amt, deine Position ist dir gegeben, ist dir von mir anvertraut. Und da lesen wir in der Schrift auch einige Stellen, wo das deutlich wird, wo Gott einfach sagt zu Saul, hey, da kommen zwei Männer und die werden dir sagen, die Eselin wurden gefunden. Ich glaube, auch hier ist die Botschaft ganz klar, Saul, Gott, der Herr, löst deine Probleme. Du hast die Eselin nicht gefunden. Aber Gott hat es so geführt, dass sie wieder nach Hause gekommen sind. Hier denke ich eine ganz große Ermutigung für diesen jungen Mann, der König wurde. Hey, sagt Gott, ich kümmere mich um deine Probleme. Und das ruft dir Gott auch heute zu. Ich kümmere mich um deine Probleme. Ich will mich darum kümmern, wenn du bereit bist, zu mir zu kommen. Das nächste ist, wo dann drei Männer auf den Saul zukommen, sie hatten Wein und Brot und Fleisch bei sich und dann hat Gott zu ihnen gesagt, der Prophet, also Gott durch den Propheten gesagt, und sie werden dir was geben, sie werden dir Brot geben, nimm es einfach auch aus deren Hand. Das hat Saul auch getan. Und hier sehe ich auch wieder eine Botschaft, eine Message, wo es deutlich wird, Saul, ich, der Herr, will dich versorgen. Ich will dich versorgen, dich und dein Haus. Ich glaube, manchmal brauchen wir diesen Zuspruch immer wieder neu unseres Gottes, dass er sagt, ich bin für dich und ich sorge für dich und ich helfe dir auch. Er aber braucht deine und meine Mitarbeit. Gott streckt uns immer wieder die Hände aus, gerade auch durch Jesus Christus, durch das Evangelium streckt er uns die Hände aus und sagt, hey, kommt zu mir alle, die ihr beladen seid, ich will euch helfen. Er kann die Umstände verändern, aber sehr oft verändert er uns und die eigene Einstellung. Und jetzt kommt der dritte Punkt, und das finde ich auch ganz interessant. Da heißt es hier, da geht es nämlich um die geistliche Kraft. Und hier merken wir auch eine Bestätigung, dass Gott für Saul, das war nicht die zweite Wahl, sondern die erste Wahl. Am Stadtrand wirst du eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harf und Tamburin und Flöte und Zither und sie werden weissagen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen. Hier ist die Rede vom Heiligen Geist im alttestamentlichen Sinne gesprochen. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen, prophetisch reden, das was zutreffen wird Und nun hört gut zu, du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Wir können uns nicht verändern. Auch du kannst dich nicht verändern. Deine Ressourcen, deine Weisheit, deine Kraft reichen niemals aus, um deine Persönlichkeit zu verändern. Und du kannst es ganz knicken, den anderen zu verändern, schaffst du eh nicht. Aber Gottes Geist der Wahrheit, der kann Menschen verändern. Und der kann uns auch so bewegen, dass wir selbst auch dazu bereit sind, verändert zu werden, von innen heraus nach außen, dass es sichtbar wird auch und erlebbar auch für andere Menschen. Und das geschah auch so, da veränderte Gott Saul tief in seinem Herzen. Und alles, was Samuel vorausgesagt hatte, traf noch am selben Tag ein. Drei Bestätigungen für diesen jungen Mann, der erste König Israels sein sollte. Einer, der mit Leitung vielleicht noch gar nicht viel am Hut hatte. Ich denke, er war ein einfacher Farmer, ein einfacher Bauer. Aber die Botschaft, die mit einhergeht, eindeutig. Allein der Herr, der Gott des Himmels und der Erde, gibt dir, Saul, Kraft für dein Amt als König. Sonst nichts. Ja, und kaum hatte er die Bestätigung bekommen, da kam auch schon die erste Herausforderung. Nämlich, da gab es die Feinde, die Ammoniter, und sie belagerten die Stadt Jabesh in Gilead. Und als Saul davon hörte, trommelte er alle Israeliten zusammen. Und in der Bibel können wir diese Zahl von 330.000 wehrtüchtigen Soldaten lesen. Die hat er alle koordiniert. Hey, das ist was. Stell dir das mal vor, du wärst jetzt in dieser Position als ehemaliger Bauer oder Landwirt, als einfach gestrickter Mensch und musst 330.000 Menschen organisieren. Das schafft man gar nicht, aber mit Gottes Geist ging es und das finde ich enorm. Und er hat das geschafft. Ich würde sagen, hey, Respekt, Respekt, das machte Gott. Ich finde das toll. Und Gott segnete seinen Heldenmut und er gab den Sieg. Hier, Saul geht als Sieger und hat seine erste Prüfung als König mit Bravour 1 plus bestanden, auch als Stratege. Aber dann kam nicht nur diese große Prüfung, es gab mehrere Prüfungen und da hat leider der König Saul versagt. Und anstatt den lebendigen Gott dabei zu suchen, hat er sich leider immer wieder mehr entfernt. Er hat sich entfernt, obwohl er vorher den Segen erlebt hat. Diese 330.000 Männer da beauftigt und zu führen. Und hat bestimmt noch andere Segnungen erfahren. Aber er hat sich einfach innerlich entfernt. Und das ist tragisch. Und das führt uns leider auch zu den Schattenseiten. Wie gesagt, König Saul war nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Er sollte für immer König bleiben, sagt uns die Schrift. Das werden wir gleich im Bibeltext auch nochmal lesen. Und da taucht vielleicht bei dir, jedenfalls bei mir in der Vorbereitung, ist die Frage aufgekommen, wie kann es sein? Warum ist so viel Eifersucht und Hass in das Herz von Saul hineingekrochen? Was führte dazu? Wenn man das Leben mit David bedenken, David war ja am Hof als Musiktherapeut, als Saul durch Depressionen ging. Der David hat eigentlich den Saul gar keine großen Probleme bereitet. Aber irgendwie hatte Saul Angst, dass dieser David, dieser junge Emporkömmling, sein Reich wegnehmen kann, seine Position. Es kann durchaus sein, dass diese problematische Situation, dass das eigentlich im Herzen von König Saul drin war, dass das so langsam hochgekommen ist. Und dann lesen wir hier, gab es wieder einen Krieg und der Prophet hat gesagt, warte 7 Tage und dann komme ich und ich werde ein Gebet sprechen. Die 7 Tage, sie warteten und die Soldaten hauten einfach ab. Sie haben das große Heer der Philister gesehen, haben echt Schiss bekommen und sind abgehauen und Saul hat nur, oh Mensch, die gehen alle weg. Und der Prophet kommt nicht. Soll ich so lange warten, 7 Tage? Was mache ich nur mit so einer kleinen Mannschaft? Und der Saul wurde ungeduldig und hat die Zusage von Samuel nicht vertraut, Gottes Zusage, und hat selbst angefangen, ein Opfer zu geben. Saul griff in das Priesteramt ein. Und als er gerade damit angefangen hatte, oder vielleicht schon mittendrin war, da kam der Prophet Samuel zu ihm und hat Folgendes gesagt: Das war dumm von dir. Du hast dem Befehl deines Gottes nicht gehorcht. Er wollte dir und deinen Nachkommen für alle Zeiten die Königsherrschaft über Israel geben. Also nicht zweite Wahl. Für alle Zeiten, das war Gottes Anfangsgedanke für König Saul. Du aber hast du durch dein voreiliges Handeln verspielt. Der Herr hat schon einen Nachfolger ausgesucht und ihn dazu bestimmt, das Volk zu regieren. Er ist ein Mann, der ihn Freude macht. Du hast dem Befehl des Herrn nicht gehorcht. Wow. Und in manch anderen Bibelstellen können wir lesen, wo Gott sagt, du, ich gucke doch nicht nach Opfer. Ich gucke nach einem Herzen, das mit mir schwingt. Wie wir es vorhin gesungen haben, Herr, ich gebe dir mein Herz. Danach sucht Gott. Nicht, was wir manchmal so tun wollen. Saul war ungehorsam und das war ein Problem. Aber Gott ist gnädig und das finde ich ganz toll. Er gibt den Saul eine zweite Chance. Gott gibt ihm immer eine zweite Chance. Denk ja nicht, wenn du jetzt irgendwas falsch gemacht hast oder irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen hast, dass es mir zu Ende ist. Nein, das ist nicht das Evangelium. Wisst ihr, warum in China sich so viele Menschen für Jesus entschieden haben? Es gibt da über 120 Millionen Christen. Von den meisten habe ich gehört, die mir gesagt haben, ich danke Jesus, er gibt mir immer wieder einen Neuanfang. Da, wo ich versage, da, wo ich einknicke. Er weiß, ich will, aber oft kann ich nicht und manchmal will ich dummerweise auch nicht. Und Gott schiebt mich nicht zur Seite. Wow, das ist Evangelium, das ist eine gute Nachricht. Und so hat Gott auch diesem König Saul eine zweite Chance gegeben, denn da gab es die Amalekiter. Und als Mose damals mit dem Volk Israel durch die Wüste wanderte, bei einer Wanderung ist es so, ich weiß nicht, wer letztes Mal wandern war, die nicht gut per Fuß sind oft zum Schluss. Ne? Bei der Wüstenwanderung waren das die Kranken, waren das die Alten, die Blasen an den Füßen hatten, was weiß ich. Und da kamen die Amalekiter und die haben was ganz, ganz Fieses gemacht. Die haben nämlich diese Leute hinten bei dem großen Tross von Mose umgebracht, getötet. Und das musste gesühnt werden. Und Gott gibt hier den Saul den Auftrag, hey, mach das mal wieder klar. Aber Saul hat es nicht gemacht. Die zweite Chance. Gott hat gesagt, es reut mich, dass ich Saul zum König machte, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte, Gebote nicht ausgeführt. Denn dann kam der Prophet Samuel und hat gesagt, hey, was sind denn das für Schafe? Ja, ja, sagt Saul, die besten habe ich genommen, um ein Opfer für den Herrn, ein Dankesopfer zu geben. Das war nicht der Wille Gottes. Gott guckt nicht nach Opfer. Er guckt nach einem gehorsames Herz, das bereit ist, das zu tun, was er uns sagt. Und dann fand ich auch ganz interessant, dass Saul keine Verantwortung übernommen hat. Was sagt das Volk, Herr, das Volk? Die haben's doch. Nein. Ein paar Versen weiter lesen wir auch, wo er gesagt hat, ich fürchtete das Volk. Menschenfurcht prägte Saul. Und ich hoffe, dass Menschenfurcht nicht dein Leben prägt. Nicht, dass du irgendjemanden fürchtest oder so, denn die Liebe Gottes treibt die Furcht aus. Und dann war auch Saul von Neid geprägt. Er war eifersüchtig über Davids Siege. Da gab es doch das eine Lied, ne? Saul hat 1000 besiegt, David hat 10.000 besiegt. Und das hat was mit Saul gemacht. Da ist so dieser Eifersucht hineingekrochen. Und wisst ihr was, der heute Morgen vor euch steht? Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe, aber es macht nichts, es passt, denke ich mal. Ich kenne auch Situationen, wo Eifersucht und Neid in mein Herz reingekrochen sind. Sogar als stellvertretender Missionsleiter der DMG vor einigen Jahren. Das war bei einem Herbst- oder Frühlingsmissionsfest. Ich habe morgens die Predigt gehalten, Dr. Detlef Blöcher am Nachmittag. Und am Montagmorgen war es so, dass unser Redakteur, der liebe Theo, Artikel schreibt für die IDEA. Macht er immer, macht er auch immer sehr gut. Und ich habe dann quasi den Artikel so zum Proofreading bekommen und da habe ich festgestellt, ja, vom Hartmut Peters war so viel, von Detlef Blöcher war so viel und noch mehr. Und das hat was mit dem Hartmut, der gerade vor euch steht, gemacht. Ich habe mich schlicht und ergreifend geärgert. Ich habe gedacht, habe ich denn nur Senf erzählt am frühen Sonntagmorgen? Ich habe doch auch am Text gearbeitet. Und da schreibt der Theo nur so ein bisschen. Und vom Detlef so viel. Eifersucht. Groll in meinem Herzen. Bin 2 Tage damit schwanger gegangen. Habe mich echt geärgert. Aber so schnell geht das nicht. Aber Gott hat mich nicht weggeschickt. Darf man du ihn in der Versage, hätte ich nie von dir gedacht. Nein, Gott kennt mein Herz. Und das ist so wohltuend, so erfrischend. Und am 3. Tag bin ich hoch. Theo hatte oben unter dem Dach sein Büro geklopft. Sagt, Theo, hast du im Moment Zeit? Ja, gerne. Oder, Theo, ich muss mit dir reden. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Was, habe ich was Falsches gemacht? Sag ich, nein, du hast nichts falsch gemacht. Ich bin eifersüchtig gewesen. Ich habe mich maßlos über dich geärgert. Weil du hast so viel von mir geschrieben und so viel vom Dr. Detlef Blöcher. Das habe ich nicht verknusen können. Und ich möchte mich bei dir einfach entschuldigen. Er guckt mich mit ganz großen Augen an. Ja, das geht schneller, als du denkst. Schneller, als du denkst. Gerade wenn du vielleicht auch eine Position hast, wo alle auf dich aufschauen, wo du Verantwortung trägst und so weiter. Das kann ganz schnell gehen. Die Bibel sagt, das Herz deins, also meins auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie dein Herz ist. Aber Gott, der Bibel sagt, das Herz ist böse und schwierig von Jugend auf. Ich kann das nur unterschreiben. Er war also wirklich von diesem Neid der Saul erfüllt, die Krone unbedingt zu behalten. Er hat vergessen, dass das alles nur anvertraut wurde, gegeben. Und was uns gegeben wurde, kann uns ganz schnell genommen werden, ehe wir uns versehen. Und er war manchmal so wütend, so unbeherrscht, dass er sogar noch den, ja, diesen Pfeil oder den Speer, den David aufspießen wollte. Ganz schlimm. Er war so versessen, dass er den David samt Bett aus seiner Wohnung rausgeholt hat, um ihn zu töten. Das war natürlich sehr extrem. Aber das war Saul. Und ich finde das schwierig. Also Neid bringt uns dazu, manchmal schreckliche Dinge zu denken, zu sagen und manchmal auch zu tun. Deswegen mache ich dir Mut, hab du Freunde, die dir mal sagen, wo du vielleicht dich verkehrt verhalten hast und sei dankbar dafür, obwohl es weh tut. Ich weiß, es tut weh. Es ist nicht einfach. Mein Stolz ist auch manchmal da. Und ich bin dankbar, dass nach 40 Jahren meine Frau immer noch zu mir sagt, Hartmut, du musst hier mal wieder mal was sagen lassen. Hartmut, du musst hier noch was sagen lassen, auch nach 40 Jahren Ehe. Und ich bin dankbar dafür, so eine Frau zu haben. Ich glaube, wenn ein Leiter stolz wird, oder überhaupt ein Christ stolz wird, von Eifersucht geplagt wird oder von Ängsten bestimmt wird, dann wird jeder verdächtig. Jeder. Oh, der guckt mich nicht an. Der gibt mich nicht den Respekt, den ich verdient habe oder meine verdient zu haben. Da wird jeder verdächtig. Sogar der Sohn von Saul, der Jonathan. Das war so heftig, dass der Saul voller Zorn geschimpft hat. Du elender Bastard, hat er zu seinem Sohn gesagt. Ich meine, was für eine Verhärtung. Das ist schlimm. Und hinterhältig war er auch noch. Hinterhältig war er auch noch, denn er hat seine beiden Töchter instrumentalisiert. Zu der ersten hat gesagt, ja, hat er nicht direkt geredet, sondern über seine Diener gesagt, die sollten den David ein bisschen freundlich reden. Also hier willst du Schwiegersohn werden vom König Saul? Dann bring doch mal ein paar Leute um. Und mit der Geschichte da, mit den 100 Vorhäuten der Männer. Und David hat nicht nur 100, sondern 200 gemacht. Aber Saul war, das Ziel war, dass nicht er David tötet, sondern die Philister. Was für miese Gedanken. So weit kann es kommen, leider. Oder auch die andere Tochter war auch so ähnlich. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann es sein? Wie kann es sein? Wir haben 2 Männer hier, 2 Könige von Gott auserwählt. Beide mit sehr guter Ausgangsbasis. Beide mit all den Segen. Saul, Kapitel 10, Vers 6 und David, Kapitel 16, Vers 13, vom Heiligen Geist gesegnet und verändert. Beide haben Gebote Gottes missachtet. Und dennoch lesen wir in der Bibel, aus Gottes Sicht war ein Mann nach seinem Herzen. Da stellt sich die Frage, okay, was macht den Unterschied? Eine sehr gute Frage. Habe ich mir auch gestellt. Hartmann, was macht eigentlich den Unterschied zwischen Saul und David? Beide haben sie irgendwie Dinge gemacht, die absolut nicht gut waren. Wo Gott keine Freude daran hatte. Keine Frage. Aber ich denke, Unterschied liegt darin, dass der David nie aufgehört hat, über Gottes Größe und Herrlichkeit und Macht und Souveränität und Autorität und auch die Schöpfung darüber zu staunen, sich damit zu beschäftigen, sich damit antörnen zu lassen, sage ich mal, einfach ermutigen lassen, Herr, du bist mein Gott, der du das alles so wunderbar gemacht hast und bis heute erhältst, das finde ich enorm. Er hat darüber nachgedacht. Er hat es einfach die Größe Gottes akzeptiert. Er hat sein Leben aus Gottes Hand genommen, obwohl es schief gelaufen ist. Wir wissen das aus so manchen Stellen. Aber er suchte immer wieder die Nähe. Und dann lesen wir, was wir vorhin auch gesungen haben. Danke für das schöne Lied. Da lesen wir in Psalm, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Was für ein Satz. Wann hast du das letzte Mal das zu deiner Frau, zu deinem Mann, zu deinem Sohn, zu deiner Tochter, ja, auch zu Jesus mal gesagt? Ich liebe dich, mein Sohn. Auch wenn du nicht Jesus nachfolgst, ich hab dich trotzdem lieb. Ich liebe dich, meine Tochter, wenn du Jesus nachfolgst, hab dich lieb. Und ich liebe dich, Vater im Himmel, für deine Treue in meinem Leben. Wie oft hast du schon Gründe gehabt, mich zur Seite zu schieben? Durch Autounfälle und was weiß ich alles. Und Gott hat Bewahrung gegeben im Ausland. Zehntausende von Kilometern geflogen, gefahren, in ganz Asien unterwegs gewesen, in schwierigen Situationen gewesen, wo ich nicht wusste, was mit mir geschieht, wo Leute als Polizisten verkleidet waren und keine echten Polizisten waren, sei es in Afghanistan, Pakistan oder sonst wo. Das war nicht immer leicht und ich hatte oft auch Angst. Ja, ich hatte Angst. Aber ich darf heute Morgen hier stehen. Gottes Gnade. Er hat bewahrt, er hat geholfen, er hat gewirkt. Und deswegen ist es schön zu sagen, Herr, ich habe dich echt lieb. David war auch einer, der Sachen eingesehen hat, der Buße getan hat, der umgekehrt ist, sagt, ja, es tut mir leid, ich habe da versagt. Das mit der Bathseba war Mist. Aber er hat um Buße gebeten. Und Gott hat ihn vergeben. Natürlich musste er die Konsequenzen tragen, keine Frage. Davids Handeln war von der Gnade Gottes geprägt. Nicht so, wie du mir, so ich dir. Nein, so wie Gott mir, so ich dir. Eine ganz andere, meines Erachtens viel schönere Lebensart. Und Davids Herz war bestimmt nicht immer aufrichtig. Da gab es eine Situation, mit der möchte ich schließen. Da waren sie in einer Höhle und der König Saul hatte den David verfolgt und wollte ihn unbedingt töten, mehr als einmal. Und da war der Saul in einer Höhle und er musste auch mal für kleine Jungs. Und Saul wusste nicht, dass David mit seinen Kollegen auf der anderen Seite der Höhle war. Da haben die Kumpels vom David gesagt, das kommt vom Herrn. Jetzt bring ihn um, keiner sieht's. Wir sagen es auch nicht weiter. Deine Chance der Rache. Mach ihn nieder. Mensch, wie oft hat er dich gequält und Speer hinterhergeworfen und vieles andere. Und was sagt David? Hier sehen wir eine ganz schöne Wesensart. Er sagt, das lasst der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand anlegen an meinem Herrn, den Gesalbten des Herrn. Ich denke, das ist zwar David im Vergleich zu Saul. Und es ist mein Gebet für euch, für uns alle heute Morgen, dass jeder Einzelne etwas mitnimmt für sein Leben, für dein Leben, wo du gerade stehst. Dass du weißt, dass Gott, wenn du Jesus nachfolgst, er wird das Werk, was er in dir angefangen hat, vollenden, bis auf den Tag X, wann immer das sein wird. Und wenn du vielleicht heute Morgen hier bist und hast keine persönliche Beziehung zu diesem lebendigen Gott, dann mache ich dir Mut. Vertraue dich Jesus Christus an, wag den ersten Schritt und sag, Herr, ich verstehe nicht so viel und mit Saul und David ging vielleicht über deinen Kopf hinweg, keine Ahnung. Aber vertraue dich diesem lebendigen Gott an und du wirst staunen. Du wirst staunen, was er aus deinem Leben macht. Es kann nur noch schöner und besser werden, weil Gott ist treu. Der Herr segne euch.